In diesem Programm ist keinerlei Ironie enthalten. Denn Ironie ist und bleibt für viele ein Fremdwort und entstammt dem polnischen Wort Iron, welches englisch ausgesprochen Eisen bedeutet. Das Problematische an Ironie im Radio ist, dass Ironie im Radio überhaupt nicht funktioniert, da sich moderne Radioempfangsgeräte zum Schutz des Zuhörers vor geistiger Unterforderung beim leisesten Hauch von Ironie selbstständig ausschalten und nie wieder angehen.
Fritz.
Und das hört man.
Komport 351, Bonbe. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 351. Komport, den ich am heutigen schon wieder arschkalten Freitag, dem 14. Dezember 2012, aufgenommen habe. Jetzt haben wir...
It is 11:16.
Jawohl. Und das mit dem Arschkalt habe ich auch erst seit Teil 2 dabei, weil ich in Teil 1 nämlich noch drauf gewartet habe, dass die Heizungsfritzen kommen und deswegen drinnen aufgenommen habe. Das Intro nebenbei habe ich ursprünglich schon mal in Komport 268 euch in die Ohren geleitet, aber man kann es ja immer noch mal wiederholen, Ironie funktioniert im Radio nicht. Das ist auch als Hinweis gemeint, dass sich eventuell die eine oder andere ironische Botschaft in diesem Podcast verstecken könnte. So, was ihr hier aber zu hören bekommt, am 349. Tag, da muss ich nochmal erwähnen, in der KW 50, ist wieder die übliche Dreiteilung, zwei Teile Politik, ein Teil Tech mit Mafia. Überraschung, Überraschung. Und ein bisschen Space. Und was ihr jetzt genau, konkret hören könnt, wenn ihr hier weiterhört, ist dann Teil 2, Politik, die zweite Hälfte für diese Woche von Politik, in der sich mal wieder Regierung und Wirtschaft eingefunden haben. Überraschend. Minus 3 Grad, partly sunniger. Ne, cold. Geht so. Greetings. Die minus 3 Grad könnten minus 4 sein, die sich dann wie minus 9 an Wind chillen, wenn es minus 3 sind. Comfort Level so minus 8. Der Wind macht irgendwas zwischen 9 und 19 waren es, glaube ich. Oder hier 13 km/h aus dem East. Das hat sich letzte Woche schlimmer kalt angefühlt. So, und nachdem die Heizungsablesefritzen gerade zu zweit bei mir zu Besuch waren, habe ich jetzt Zeit zum draußen rumlaufen und aufnehmen. Hatte erst überlegt, ob ich irgendwie noch weit wegfahren will, habe mir dann aber kurz auf dem kurzen Dienstweg überlegt, ach nö, das tut ja eigentlich gar nicht Not. Da bin ich ja wieder eine Stunde unterwegs, eine Stunde, die ich jetzt nicht über habe. Von daher, dann gucken wir mal, ob vor Schulschluss das hier ein bisschen besser geeignet ist. So, dann hätten wir jedenfalls aber erstmal die Regierung, die da mit der Schartik losging. Der Bundesdatenschutzbeauftragte Schaar hatte Bund und Ländern Versäumnisse bei der Reform der Sicherheitsbehörden vorgeworfen. Es handele sich um Stückwerk, sagte Schaar der Nachrichtenagentur dpa. Bund und Länder hätten einzelne Neuerungen eingeführt, ohne die Strukturen insgesamt zu überdenken. Mit Blick auf die gemeinsame Neonazi-Datei sowie gemeinsame Abwehrzentren gegen Extremismus meinte Schaar, damit werde das Trennungsgebot zwischen Polizei und Geheimdiensten aufgeweicht. Naja, abgeschafft wird's. Abgeschafft, nicht aufgeweicht. Außerdem müsste ja eigentlich die Regierung nur behaupten, das brauchen wir zu Abrechnungszwecken. Und ja, ich bin dem Schaar immer noch stinkig, dass er den Mobilfunkprovidern eine Vorratsdatenspeicherung durchgehen lässt, wenn die behaupten, das brauchen sie für Abrechnungszwecke. Zudem gäbe es verfassungsrechtliche Bedenken. In Rostock, Warnemünde beraten die Länderinnen Terroristen über die Neugestaltung der Sicherheitsarchitektur. Ja, hier hatte ich in Teil 1 schon. In Teil 1 habe ich schon aufgenommen. Ist eine Meldung vom letzten Freitag. Auch am letzten Freitag gab es dann... am Samstag gab es dann den Rambaner, weil pünktlich zum Fahrplanwechsel hatte Bundesverkehrsminister Peter Ramsauer die Preiserhöhungen, bei der die Bahn verteidigt. Gleichzeitig bat er um Nachsicht für Verspätungen bei Winterwetter. Die Bahn habe mit weichen Heizungen und mehr Personal zum Schneeräumen vorgesorgt. Bei schwersten Wetterlagen sind auch wir machtlos, sagte der Minister der Zeitung, der superprofessionellen Zeitung Superilu. Er erwarte jedoch keine chaotischen Verhältnisse durch Schnee und Eis. Der Bahn fehlen im Fernverkehr Reservezüge, weil 8 nagelneue ICE von Siemens bei Testfahrten durchgefallen sind. Ja, weil sie eine Sekunde länger brauchen mit dem Bremsen als vorgesehen. Na, mal ganz davon abgesehen, das Lustige, ja, die Strompreise werden teurer. Von der die Bahn ist auch putzig, weil die Strompreise gerade nicht teurer, sondern eher billiger werden. Insbesondere für so Großabnehmer, wie die Bahn einer ist. Na, oder anders ausgedrückt, ja, sie erhöhen die Preise, weil Handbewegung, das brauchen wir. Ja, um zum Beispiel S21 zu finanzieren, was ja 1,1 Milliarden teurer wird als erwartet. Ach. So, auch am Samstag gab es dann NR-Welle. Die nordrhein-westfälische FDP zieht mit Außen-Guido-Ministerwelle an der Spitze in den Bimbistagswahlkampf. Bei einer Landeswahlversammlung in Neuss erhielt der 50-Jährige 346 von 393 Stimmen. Westerwelle gab für seinen Landesverband ein hohes Wahlziel vor. Er kämpfe nicht für 5 plus X, sondern 5 Milliarden Prozent plus X. Ach, mit der Prozentrechnung hat er es ja nicht. Sondern dafür, die FDP in NRW an ein zweistelliges Ergebnis heranzuführen. Naja, also vor oder nach dem Komma? Oder zweistellig im Sinne von Anzahl abgegebener Stimmen entfallen auf? Boah, die 100 Leute werden sie wohl noch finden, die ihr Kreuz bei der FDP machen. Na, 393 vielleicht. Bei der Bundestagswahl 2009 hatte die FDP 14,6% der abgegebenen Stimmen erzielt, der abgegebenen gültigen. In NRW 14,9%. In Umfragen liegt sie seit Wochen nur noch bei 4%. Genau genommen ist die FDP kurz nach der Bundestagswahl auf einem ziemlich direkten Kurs unter der 5%-Linie verschwunden und seitdem nicht signifikant über der 5%-Linie jemals wieder aufgetaucht. Von daher, ja. Ist von Samstag. Am Sonntag gab es dann Bosball. Der Vorsitzende des Bundestagsinnenausschusses Bospeng lehnt es ab, die Fußball-Bundesliga-Vereine für Einsätze der Polizei zahlen zu lassen. Die Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sei eine klassische Aufgabe der Polizei. Das heißt, ich kann Partys veranstalten, Facebook-Partys, und kann dann sagen, ja, wenn die Polizei dann anrücken muss, um die öffentliche Sicherheit sicherzustellen, dann ist das aber Aufgabe der Polizei. Komisch, ich habe das irgendwie so verstanden, dass Leute, die Festivitäten auf Faszialbuch ankündigen, dafür noch Kosten auf die Nase gedrückt bekommen sollen. Herr Bospeng, könnten Sie Ihr Geschwafel bitte mal abstimmen mit den anderen Vollidioten, die Geschwafel absondern? Das wäre ganz praktisch. Auch bei anderen Großveranstaltungen werde das so gemacht. Es gebe keine Anhaltspunkte dafür, dass die Sicherheit in den Stadien nicht gewährleistet sei. Nur wenn dies nicht mehr gelte, gehöre die Kostenfrage auf die Tagesordnung gesetzt, meinte Bos Blob. Die Innenterroristin von Bund und Ländern hat dann auf ihrer Herbsttagung von den Profifußballvereinen mehr Einsatz für die Sicherheit in den Stadien verlangt und damit gedroht, die Kosten für Polizeieinsätze in Rechnung zu stellen. Ah, ich meine, hallo? Da gibt's eine, nennen wir es Sportart, bei der die Besucher zumindest nicht selten zu Gewaltausbrüchen neigen. Und das soll der Steuerzahler bezahlen, weil passt schon, öffentliche Sicherheit. Auf der anderen Seite gibt es da die Facebook-Partys, wo die Kosten eben den Veranstaltern, die versehentlich für alle einsehbar Party-Einladungen verteilen. Also bei der Facebook-Party, die ist was anderes als ein Fußballspiel, weil es geht halt nicht um Sport. Ach, na dann. So, da gibt's Spiotheker, weil ein Lobbyist der Apothekerschaft soll sich illegal jahrelang geheime Unterlagen aus dem Bundesgesundheitsministerium beschafft haben. Die Berliner Staatsanwaltschaft bestätigt die entsprechenden Ermittlungen auf Anfrage der Süddeutschen Zeitung. Nach Informationen der Zeitung waren davon auch E-Mails außer der Leitungsebene betroffen. Also Nachrichten, die von den Ministern Philipp Rücktritt, L. Rösler und Daniel Bahr sowie engsten Mitarbeitern stammten. Trifft der Verdacht zu, dürfte sich nach SZ-Einschätzung um den größten Lobby-Skandal in der Berliner Republik handeln. Witz an der Sache ist, warum muss ein Apothekenlobbyist eigentlich Gesetzentwürfe noch aus Mails rausklauben? Ich dachte, die Gesetzentwürfe kommen von den Lobbyisten. Ja, also Witz ist, dass es inzwischen danach aussieht, da hat irgendwie ein externer IT-Fritze Zugang zu den Systemen des Ministeriums gehabt, ganz hochoffiziell. Warum auch immer das Ministerium nicht interne IT-Fritzen hat. Aber der hat jedenfalls also Zugang zu irgendwelchen E-Mail-Systemen gehabt und hat dann da Daten raus an einen Lobbyisten geleakt. Und das findet der Bar jetzt doof. Dem Bar ist auch noch nicht aufgefallen, dass wenn man Gesetzentwürfe von Lobbyisten schreiben lässt, was ja auch das Ministerium regelmäßig tut, dass mit dem Echauffieren halt so ein kleines bisschen unglaubwürdig wird. Jetzt wird es ja doch empfindlich und warm an den Fingern. Dafür ist der Fuß jetzt einigermaßen brav. Aber gut, da habe ich ja gestern auch was erwischt. So, dann gibt es den Gute-Nichts von Mittwoch. Da weist nämlich Markus Beckedahl bei Netzpolitik.org darauf hin, dass heute vor einem Jahr, also am Mittwoch vor einem Jahr, unser Ex-Verteidigungsminister Karl Theodor Wilhelm von und zu Guttenplack, Berater der EU-Kommission für Internetfreiheit, wurde. Positiv kann man sagen, dass er wohl keinen Unsinn angestellt hat. Genau weiß man das aber nicht, weil er auch nicht in Erscheinung getreten ist. Bei einigen relevanten Konferenzen zum Thema war er nicht zu sehen. Bei einer anderen wurde berichtet, dass er zwar vor Ort war, aber etwas alleine daneben stand und keinen Anschluss fand. Mehr hatte die Öffentlichkeit bisher nicht erfahren, aber vielleicht kommt er ja noch, was weiß jemand mehr. Einige Fragen bleiben. War der Posten ein Gefälligkeitsdienst, damit zu Guttenplack seinen US-Thinktanks mit einer EU-Beratervisitenkarte herumlaufen konnte? Kann? War er vielleicht doch nicht der talentierte Kandidat für den Posten? Hat er keine Lust? Oder macht er was? Und wenn ja, was denn? Durchaus berechtigte Fragen, ne, weil von Guttenplack hat man halt so wirklich überhaupt nichts gehört. Oh ja, jetzt wird's doch kalt. Das finde ich aber unpraktisch. Wir haben übrigens 5 nach 10, sagt gerade die sprechende Uhr. Soll ich ausrichten? So, dann gab es am Mittwoch den Beschneideschluss. Der Bundestag hat eine gesetzliche Regelung zur Körperverletzung von Jungen beschlossen. In namentlicher Abstimmung stimmten 434 Abgeordnete für den Regierungsentwurf, 100 dagegen, darunter hier der SPD-Fritze aus Wandsbek. Was ihn dann ja glatt wählbar machen würde. 46 enthielten sich, ja, und nochmal so irgendwo in der Größenordnung waren gar nicht anwesend. Das Gesetz erlaubt Eingriffe aus religiösen Gründen bei Jungen unter 6 Monaten, wenn sie nach den Regeln der ärztlichen Kunst erfolgen. Vor allem bei Jungen sind insbesondere ausgebildete Beschneider üblich. Das ist jetzt ein bisschen dünn zusammengefasst, die Radiowissen. Also, das Gesetz, ungefähr ziemlich genau das Gesetz, soweit ich mitgekriegt habe, was wir vor einiger Zeit schon als Gerücht gesehen hatten, ist jetzt vom Bundestag abgenickt worden. Mit dem sind Körperverletzungen plötzlich wieder legal. Bei nicht einwilligungsfähigen männlichen Kindern, weibliche Kinder, da ist egal, ob sie einwilligungsfähig sind oder nicht, aber bei nicht einwilligungsfähigen männlichen Kindern, da dürfen einfach so Körperverletzungen durchgeführt werden. Irgendwelche nicht im Gesetz genannten Körperteile dürfen entfernt werden, nach den Regeln der ärztlichen Kunst. Die Regeln der ärztlichen Kunst sind dann allerdings besonders putzig, weil es gibt dann so Geschichten, ne, hier, die darf eigentlich jeder Übung, aber es hat auf Betäubung geachtet zu werden, putzig. Nach ärztlicher Kunst ist eine Vollnarkose drin. Eine Vollnarkose darf übrigens nur ein ausgebildeter Anästhesist geben. Also wenn da irgendwie in einer Hinterhofgarage irgendwer eine Vollnarkose geben wollen würde, wäre das ein Zeitpunkt, mal ein Ermittlungsverfahren bei der Staatsanwaltschaft loszutreten, inwiefern das denn irgendwie mit rechten Dingen zugehen kann. Entweder hat da jemand gegen das Betäubungsmittelgesetz verstoßen, oder, da könnte man einfach mal so pauschal erstmal ermitteln. Na, oder anders ausgedrückt, unsere allerliebste riesengroße Koalition, bestehend aus, Vertretern von allen Parteien, ich glaube sogar bei den Linken gab es Zustimmung, haben jetzt beschlossen, Körperverletzungen an Kindern sind wieder legal. Geschlagen werden dürfen die nicht, aber wenn ihnen Körperteile abgeschnitten werden, die nämlich im Gesetz genannt sind, dann ist das in Ordnung. Und auch das mit der religiösen Begründung, das kommt ja hinten drauf. Also ich kann einfach mal beschließen, hätte ich ein Kind, könnte ich beschließen, ich könnte dem irgendwie ein Ohrläppchen abschneiden. Mit dem Gesetz ist das durchaus in Einklang zu bringen. Nach den Regeln der ärztlichen Kunst ein Ohrläppchen abschneiden, okay. Die Regeln der ärztlichen Kunst sehen eigentlich vor, dass keine Operationen vorgenommen werden, die nicht medizinisch notwendig sind, dachte ich. Aber, Na, oder anders ausgedrückt, was da jetzt halt rausgekommen ist, ist, dass genau der Scheiß, von dem wir alle vorher wissen durften, dass er kommen würde, jetzt kommt. Es dürfen Körperverletzungen an Kindern passieren, an männlichen Kindern. Na, und im absoluten Minimumsfall sehe ich schon mal diesen Teil mit den männlichen Kindern vor einem Bundesverfassungsgericht gegen einen Artikel, was doch gleich 3, man darf nicht aufgrund seines Geschlechts benachteiligt werden. Also entweder ist es eine Benachteiligung, wenn einem Körperteile abgeschnitten werden, dann sind die Jungs benachteiligt, oder es ist eine Benachteiligung, wenn einem keine Körperteile abgeschnitten werden, dann sind die Mädels benachteiligt. So oder so. Aus dem Ding kommt er nicht mehr raus. Na, weil es gibt ja in Afrika ist es nicht unüblich in einigen Regionen, dass Mädchen irgendwelche Teile von ihren Geschlechtszellen abgeschnitten werden. Na, da brauchen sich die Leute eigentlich dann nur hinstellen und sagen, ja, aber das hier ist unsere religiöse Tradition, das machen wir schon seit zig Trillionen Jahren. Und schon könnte man sagen, ja, also die brauchen jetzt auch ein Gesetz. Na, plus, was einem bei dem Ding halt auffallen darf, da ist die Regierung erst dann aufgewacht und dann aber sofort in Aktionismus ausgebrochen, als der Zentralrat der Juden laut gebrüllt hat, dass das doch nicht geht. Eine Woche vorher hatte ich ja im Juni, Juli irgendwie so im Podcast die Aussage von irgendwelchen Islamvereinen, die gesagt haben, das geht so nicht, da können wir unsere Religion nicht mehr so ausüben, wie wir es bisher tun. Wir sehen Körperverletzung als Teil unserer Religionsausübung an. Da gab es keine Reaktion drauf. Dann gab es sinngemäß die gleiche Aussage vom Zentralrat der Juden und plötzlich springen sie alle auf. Oh Gott, wir müssen Körperverletzungen erlauben. Na, das sind Körperverletzungen. Aber hey, die Religionen schreiben das vor. So, dann gibt es aus der Kategorie Überraschung, Steuerscheiter. Das Steuerabkommen mit der Schweiz ist endgültig gescheitert. Im Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat lehnten die Vertreter von SPD und Grünen Nachverhandlungen ab, weil sie die Regelungen für ungerecht halten, erfuhr die DPA aus Teilnehmerkreisen. 10. Jawohl. Nach dem Abkommen sollte auf das bei Schweizer Banken liegende Schwarzgeld deutscher Steuerhinterzieher einmalig eine Pauschalsteuer zwischen 21% und 41% an den deutschen Fiskus überwiesen werden. Dies sollte anonym und rückwirkend 10 Jahre geschehen. Künftige Erträge sollte dann von 2013 an genauso besteuert werden wie in Deutschland. Nachdem die Schweiz ja hochoffiziell gesagt hatte, also Nachverhandlungen ist nicht, hatte ich mir ja eh die Frage gestellt, was soll da eigentlich ein Vermittlungsausschuss? Na, was will Schäuble da jetzt eigentlich vermitteln? Den sagen, ist ganz doll wichtig? Ja, das hat er den Gerüchten zufolge schon gesagt. Also, wo ist da jetzt der neue Informationsgehalt? Stellt sich raus, ja, die Frage beantwortet dann auch der Vermittlungsausschuss mit, gibt keinen. So. Dann gibt's die Grundfreierhöhung, weil gestern rauskam, der Vermittlungsausschuss von Bundesrat und Bundestag hat sich auf eine Anhebung des steuerlichen Grundfreibetrages geeinigt. Das ist der Teil von den Steuersenkungen, von dem Steuersenkungspaket, auf den die FDP aber verwiesen hat. Aber das steht doch in einem BFFG-Urteil. Das müsst ihr doch machen. Stellt sich raus, ja genau, der Teil kommt jetzt auch, der Rest nicht. Der ganze Rest kommt nicht. Wobei sich mir irgendwie noch die Frage aufdrängte, gab es noch irgendwo Steuersenkungen, die noch irgendwo in der Vermittlungspipeline rumhingen? Weil ich hatte irgendwie im Gehörgang, dass da vor einem Jahr das zweite Mal der Bundestag gesagt hatte, ja, wollen wir, und das zweite Mal der Bundesrat gesagt hat, nein, wollen wir nicht. Und damit das Ding eigentlich gescheitert war. Aber gut, der Vermittlungsausschuss hat dann jetzt also die grundgesetzlich vorgeschriebene Grundfreibetragerhöhung von, was am Ende rauskommt, die gigantische Summe von 62 Euro. Hui, doch so viel. Und die SPD hatte vorab schon signalisiert, der Erhöhung um 126 auf 8.130 Euro zuzustimmen und damit den Weg für die vom Bundesverfassungsgericht geforderte Anhebung des Existenzminimums freizumachen. Der Abbau der von Schwarz-Gelb geplanten kalten Progression durch einen flacheren Verlauf des Steuertarifs fand dagegen keine Mehrheit. Überraschung. Steuersenkungen als FDP-Subvention finden keine Mehrheit. Das haben wir noch nie gehabt. Ja. Aber hey. So, dann gibt's die Schweiz-Handlung, weil dann putzigerweise, hier aus den D-Radio-Nachrichten von gestern, nach dem Scheitern des Steuerabkommens mit der Schweiz, schließt die Regierung in Bärenverhandlungen über eine neue Vereinbarung jetzt doch nicht aus. Bundespräsidentin Wiedmer Schlumpf sagte im Schweizer Fernsehen, Deutschland und die Schweiz seien Nachbarn. Da suche man nach Lösungen. Das bisherige Abkommen sei aber Geschichte. Verhandlungen über einen neuen Vertrag werde es sicherlich noch nicht im nächsten Jahr geben. Das Abkommen war gestern Abend im Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat am Widerstand der SPD und der Grünen geführten Länder gescheitert. Abgelehnt wurden in der Länderkammer auch Pläne der schwarz-gelben Koalition zur Steuersenkung. Unter anderem findet damit der geplante Abbau der sogenannten kalten Progression nicht statt. Bla bla bla. Also die wird mal Schlumpf, der ist dann aufgefallen, so, der will gar nichts machen. Dann dürfen die ja weiterhin CDs verkaufen. Übrigens, ne, nur nochmal um ein besonders putziges Event nochmal zusammen oder zwei besonders putzige Events nochmal zusammenzubringen. Die Bundesregierung bzw. diverse Bundesländer finden es großartig, illegal erlangte Daten von irgendwelchen Banken käuflich zu erwerben. Ne, da wohnt da irgendwie hier der NRW Walter Borjans. Wo das Walter Borjans ja, glaube ich, der ganze Nachname ist, was irgendwie total verwirrend ist. Aber ja, auf der anderen Seite echauffiert sich unsere Regierung, wenn illegal erlangte Maildaten aus einem Ministerium verkauft werden. Ja, sind halt keine Steuerdaten, ne? Wobei, die Regierung hat sich, glaube ich, auch bei dem anderen Ding geschifft, von daher passt das schon. So, dann gab es noch die Verteidigung. In der Euro-Krise sieht Kanzlerin Angela Merkel dank des Sparkurses erste Erfolge. Sie forderte im Bundesrat bei ihrer Regierungserklärung vor dem EU-Gipfel weitere Reformen für mehr Wettbewerbsfähigkeit und Wachstum. Die industrielle Produktion in der EU müsse wieder kräftiger werden. Über den Grundsatzbeschluss der EU-Finanzminister zu einer Bankenaufsicht äußerte sich Merkel erleichtert. Die Opposition warf Merkel vor, mit einem unerbittlichen Sparkurs Europa noch weiter in den Wirtschaftsabschwung zu treiben. Haben Sie recht? Ja, ich meine, aus Griechenland könnte man anfangen zu lernen. Vor allen Dingen gab es da, ich weiß gar nicht, wo ich das jetzt gefunden hatte, gab es da mal eine schicke Grafik, irgendwie die Wirtschaftswachstumsschätzungen mit den jeweiligen Sparforderungen zusammengebracht. Immer wenn eine neue Sparforderung auf den Tisch kommt, ist das Wirtschaftswachstum wieder um 3 Stufen weiter nach unten gefallen. Wo es vorher schon nicht so sonderlich positiv aussah. Aber das hängt nicht miteinander zusammen. Nein, ach. Na, also Merkel will noch mehr sparen. Apropos sparen. 15. Kommen wir in der Wirtschaft an? Ich habe jetzt den Knopf nicht gedrückt, ne? Nee, ich habe den Knopf nicht gedrückt. Da gab es das Unwachstum, weil die deutsche Wirtschaft schwächelt. Die Bundesbank beurteilte die Aussichten wesentlich ungünstiger als noch vor einem halben Jahr. Nach einem nun veranschlagten Wachstum von 0,7% in diesem Jahr rechnet sie für 2013 mit einer Rate von nur noch 0,4%, teilte die Bundesbank in ihrer halbjährlichen Konjunkturprognose mit. Und dann ist ausgedrückt, die Konjunkturprognosen können auch aus der Kategorie, naja, kann man auch würfeln, kommen. Wenn man würfelt, hat man wenigstens hübsche Zahlen. Aber, ja, okay, jetzt geht's weiter. Und, bei ihrer zurückliegenden Prognose von Juni hatte sie deutlich höhere Wachstumsraten von 1,0% für dieses und 1,6% für nächstes Jahr genannt. Und anders ausgedrückt, mit den Entwicklungen der Prognosen könnte man auch durchaus für realistisch halten, dass noch ein großer Abschwung kommt. Die große Depression ist nicht unmöglich. Halte ich genau genommen sogar für relativ realistisch. Aus dem einfachen Grund, dass die gesamte Eurozone sich gerade in einer Rezession aufhält. Nachdem Deutschland ja nur aus Exporten besteht, es eine Binnenwirtschaft nicht gibt, weil wir hier einen Mindestlohnmarkt, einen Minilohnmarkt haben, gibt es keine Binnenkonjunktur. Zumindest nicht von den Bürgern ausgehend. So. Das heißt, es gibt keine Exporte und es gibt keine Binnenkonjunktur. Ja, wo sollen denn dann bitte die Wachstumsimpulse herkommen? Hm? Von USA? Keine Angst, die reißen wir auch noch rein, wenn wir weit genug uns tot gespart haben. So, dann gibt es den Sofferlust. Der Bankenrettungsfonds Soffin, den es eigentlich gar nicht hätte geben sollen mehr, ne? Der war ja mal abgeschafft, zwischendurch. Ist ja einfach mal so heimlich, still und leise wieder in Kraft gesetzt worden. Was mir allerdings aufgefallen ist und ich entsprechend auch darüber berichtet hatte. Hat bis Ende September des laufenden Jahres 900 Millionen Euro Verlust verbucht. Seit seiner Gründung, kurz nach der Lehman-Pleite, häufte der aus Steuermitteln finanzierte Fonds 23 Milliarden Euro Verlust an, wie die Bundesanstalt für Finanzmarktstabilisierung mitteilte. Den Verlust bis Ende September begründete die FMSA mit Wertabschreibungen und Refinanzierungskosten. Oder anders ausgedrückt, die Bankenkrise hat ganz hochoffiziell via Soffin jetzt schon alleine 23 Milliarden gekostet. Na, also wenn Merkel sich nochmal hinstellt und behauptet, die Krise wäre kostenlos zu haben, kann man ihr die 23 Milliarden mal vor die Nase halten und fragen, oh, was ist damit? Ist das etwa kein Geld? Na, also ich meine, okay, richtiges Geld ist es auch nicht. Es tut nur so, als wäre es Geld. Aber ja, bis vom letzten Freitag. Dann gab es das Rehende nochmal, habe ich hier bei Lost in Europe rausgeklaut. Kaum hat EU-Währungskommission die Trendwende in der Euro-Krise verkündet, hagelt es schlechte Wirtschaftsdaten. Nach Nachdem die EZB am Donnerstag die Wachstumsprognose für 2013 runtergeschraubt hat, ist nun die Bundesbank an der Reihe. Die deutsche Wirtschaft werde nur noch um 0,4% wachsen und nicht wie bisher angenommen nur 1,6%. Deutschland verlierte damit endgültig die Rolle des Konjunkturmotors für die Eurozone. Auch seine Lieblingspartner Holland und Finnland schwächeln. Finnland rutschte nun offiziell in die Rezession. In den Niederlanden schrumpft die Wirtschaft schneller als in Italien. Schlechte Nachrichten kommen auch vom Anleihemarkt. Die Risikoaufschläge für Italien gehen wieder hoch. Nachdem sie wochenlang gesunken waren, sorgt jetzt die Regierungskrise in Rom für Verunsicherung. Zudem machen Gerüchte die Runde, dass eine neue Welle von Downgradings bevorsteht. Neben den Niederlanden könnte es diesmal auch Großbritannien und vielleicht sogar Deutschland treffen. Na, oder anders ausgedrückt, das Gefasel von dem Rehn hatte ich ja letzte Woche im Podcast. Da fand ich es ja schon besonders putzig und habe bestellt, ob der Mann denn von seinen Drogen mal was abgeben möchte. Na, also, ja, stellt sich raus, kaum hat er gefaselt, dass der Aufschwung da wäre, ist noch deutlicher der Abschwung zu sehen. Mit auch noch keinem Ausgang. Dann gibt es Trollkollstraf, ne, Trollkollekt. Oder wie es Trollfe hier so schön formuliert. Erinnert ihr euch noch daran, wie sie uns damals Trollkollekt und die LKW-Maut verkauft haben? Das würde Milliarden einspielen und in unseren Haushalt entlassen und so weiter. Und dann war T-Systems beteiligt und es lief genau so wie immer, wenn T-Systems beteiligt ist. Es gibt ein Update. Schwarzgeld gibt das Eintreiben von Schadensersatz und Vertragsstrafen von Daimler und T-Systems auf. Warum sollten sie auch die Konsequenzen für ihr Versagen hinnehmen? Das ist schließlich die Wirtschaft, der geht es schlecht genug. Immerhin sollen sie nicht völlig ohne Strafzahlung, kommen sie nicht völlig ohne Strafzahlung davon. Aber statt 7 Milliarden ist jetzt nur noch von 2,5 Milliarden die Rede. Wer sich jetzt denkt, wow, das kann ich mir nicht vorstellen, Schwarzgeld tatsächlich 2,5 Milliarden von Daimler und der Telekom eintreibt, der hat recht. Da die Konzerne aber selbst für den reduzierten Schadensersatz keinerlei Rückstellungen gebildet haben, weil wenn ein Projekt nicht fertig ist, dann muss man ja nicht auf die Idee kommen, dass da vielleicht irgendwie eine vertraglich festgeschriebene Vertragsstrafe fällig werden könnte. Nein, ach, wo denke ich denn hin? Erwäge der Bund sogar, Teile der Summe auf Umwegen wieder an sie zurückfließen zu lassen. Diskutiert werde etwa eine höhere Vergütung für den Mautbetrieb, Forschungsförderung oder zusätzliche Aufträge, berichten Eingeweihte. Was für eine elende Frechheit, schreibt Teufel dann mal in Großbuchstaben. Oh, und wir haben Daimler und T-Systems das erreicht? Na, wie immer bei T-Systems. Schönes System haben sie da. Wäre schade, wenn das kaputt ginge. Außer uns kann das ja keiner reparieren, wissen Sie? Auch Verkehrspolitiker im Bundestag berichten, Tollkollektvertreter hätten sie damit unter Druck gesetzt, dass bei einer Milliardenzahlung der Mautbetrieb nicht gewährleistet sei. Wie in Sizilien. Und die haben die Stirn, uns was von der organisierten Kriminalität und Terroristen vorzulügen. Und dass wir deshalb mehr Security-Bullshit am Flughafen und im Internet brauchen. Wenn solche Strukturen hier noch belohnt werden für ihr Handeln. Wieso ermittelt da jetzt eigentlich nicht die Staatsanwaltschaft wegen Nötigung oder Erpressung? Ist ganz einfach, weil es die Wirtschaft ist. So, dann gibt's deutsche Balljarden. Habe ich ja auch wieder bei Trollfe gefunden. Insider-Gerüchten, dass die BaFin von den Bilanzschönungen bei der Deutschen Bank gewusst habe, weil die Deutsche Bank hatte Bilanzschönungen drin und hatten zwischendurch mal irgendwie, wie war das, 12 Milliarden Miese? Ein Punkt, wo sie eigentlich hätten implodieren dürfen. Aber wäre das offiziell geworden, dann wäre halt der Rest vom Bankensystem auch nochmal ganz ordentlich erschüttert worden. Und also die BaFin, die soll davon gewusst haben, dass die Deutsche Bank, ist die Bankenaufsicht, die war bis zur Finanzkrise eigentlich immer ganz gut beleumundet. Hintergrund der Geschichte ist, dass die Financial Times unter Berufung auf Insider behauptet, die Deutsche Bank habe in den Anfangsjahren der Finanzkrise 12 Milliarden Dollar an Verlusten durch kreative Buchführung verschleiert. Die Deutsche Bank leugnet das natürlich schon. Und die BaFin dementiert natürlich auch, dass sie davon gewusst haben. Dann gab es Bochhauspel. Opel hat in Bochum die Produktion angekündigt einzustellen. Das Opelwerk in Bochum, mit derzeit mehr als 3000 Beschäftigten, steht endgültig vor dem Aus. Die Geschäftsleitung habe den Arbeitnehmervertretern vor wenigen Tagen mitgeteilt, dass nach 2060 keine Fahrzeuge in Bochum mehr gefertigt werden sollen, sagte Betriebsratschef Werner Einenkel der DPA und bestätigte damit Angaben des WDR. Zwar liefen noch Gespräche mit der Landesregierung über Alternativen, doch diese würden zusätzlich erschwert durch die geplante Schließung des Getriebewerkes 2013. Am Montag will der Betriebsrat die Beschäftigten informieren. Ist eine Meldung von Sonntag und was dann als Reaktion kam, ist aus der Kategorie, also damit konnte ja jeder rechnen. Rösler hat sich vor die versammelte Presse gestellt und hat gesagt, nee, also Opel retten, das machen wir nicht. Ist ja keine Bank. Und Pleiteunternehmen, das geht ja mal gar nicht. Tja, ist ja schade, dass das pleite geht, aber hey, also Geld kriegen die von uns nicht. Na? Oder anders ausgedrückt, er hat dann nochmal dieselbe Nummer abgezogen wie bei Schlecker. Na, nur noch mal zum Mitmeißeln. Die FDP ist übrigens die Partei, die überhaupt kein Problem damit hat, Geld in Bankenrettungen reinzublasen. ESM haben sie, glaube ich, ziemlich mehrheitlich zugestimmt. Irgendwas fieselt hier. Ach nee, es sind Blätter. Blätter, die rascheln. Das klingt nur wie fieseln. So, ist von Sonntag. Auch am Sonntag habe ich dann Pay for Delay bei Trollfer geklaut. Habt ihr schon mal von Pay for Delay gehört? Nicht? Also es geht so. Nehmen wir mal an, ihr seid die Pharmafirma Solvay Pharmaceuticals Inc. und ihr stellt ein Medikament namens Androgel her, mit dem man Testosteronmangel behandeln kann. Und jetzt kommt eine andere Firma, Watson Pharmaceuticals Inc. und baut daraus ein Generikum. Funktioniert genauso, kostet ein Zehntel. Was tun? Ganz einfach. Solvay zahlt Watson und zwei anderen Firmen jährlich zwischen 31 und 42 Millionen Dollar, damit sie die Generika nicht produzieren. So erhalten sie sich einen Profit von jährlich 125 Millionen Dollar. Je mehr man aus dem Pharma-Sumpf hört, desto schlimmer ist das Ganze. Ja. So, dann gibt's die Nichtflation von Sonntag. Die Europäische Zentralbank sieht trotz der Finanzkrise keine Inflationsgefahr. EZB-Direktoriumsmitglied Asmussen sagte dem Papiererzeugnis mit den besonders großen Buchstaben: Auch wenn sich das Wirtschaftswachstum im kommenden Jahr abschwäche. Herr Asblubber, Ihnen ist schon aufgefallen, dass wir eine Rezession in Euronien haben, ja? Nein, ist Ihnen nicht aufgefallen? Was qualifiziert Sie eigentlich überhaupt irgendwo, Ihre Fresse zu öffnen? Weil mir ist es aufgefallen und ich bin kein Wirtschaftsfritzer und werde auch nicht von der EZB gepampert. Also jedenfalls werde dann die Teuerungsrate im Euroraum wieder unter 2% liegen, was ja nicht gut ist. Die Teuerungsrate sollte ziemlich genau 2% betragen. Und wenn man die Wirtschaft in Euronien fördern wollte, dann müsste Deutschland halt gezwungen werden, mit schwungvollen Lohn- und Gehaltserhöhungen die Wirtschaft anzukurbeln. Das wäre dann übrigens gut für alle Länder. Und es wäre auch gut für die Bürger dieses Landes, die nämlich zu wenig Geld bekommen. Hint, hint. Komisch, bei Licht sieht man gar nicht, dass hier jede Menge Lichterketten an dem Dingens dran sind. Weil hier sind jede Menge Lichterketten, die man nicht hören kann und deswegen, ja. Schub. Am Montag gab es dann ESM Italien. Angesichts der Regierungskrise in Italien, weil Bungaconi hat angedroht, er kommt zurück. Monti hat gesagt, er schmeißt hin. Dann hat Bungaconi gesagt, ach, wenn Monti bleibt, kommt er doch nicht zurück. Hä? Was? Hatte ich in Teil 1. Warnt der Chef des Euro-Rettungsfonds Klaus Rickling vor einer neuerlichen Verschärfung der Euro-Krise in dem Land. Italien habe im vergangenen Jahr wichtige Reformen angeschoben. Das haben die Märkte bislang honoriert. Allerdings haben sie auf die aktuellen Entwicklungen beunruhigt reagiert, sagte der ESM-Chef der Süddeutschen Zeitung. Für Italien sei die gesamte Währungsunion... für die gesamte Währungsunion sei es wichtig, dass der Reformprozess fortgesetzt wird. Reformprozess, das ist das mit dem Todsparen. Und das ist jetzt wichtig, weil... Ist halt alternativlos, oder was? Ah, tatsächlich, das ist die Lichterkette und keine Zapfen, weil Zapfen gibt's nicht. Auch wenn die Temperaturen jetzt fürs Wochenende angedroht haben, dass sie deutlich über 0 Grad wiederkommen. Heute sind sie jedenfalls noch deutlich unter 0 Grad. Italiens Ministerpräsident Mario Monti hat ja am Samstag erklärt, vorzeitig abtreten zu wollen. Ja, und dann... hatte Bungaconi verkündet, ach, er kommt doch nicht, wenn Monti bleibt. Hey, was? Die Jetzigri-Längerung, weil Griechenland rückkauft Anleihen, mit denen die Spekulanten sich vorher eingedeckt haben. Oder anders ausgedrückt, Griechenland wirft Geld an die Spekulanten, was gut ist für die Spekulanten und niemand sonst. Und da gab es am Montag den Witz, dass der Rückkauf alter griechischer Anleihen nicht so vorankommt, wie Athen es sich vorgestellt hat. Die griechische Schuldenagentur hatte deshalb die Frist für den Rückkauf bis Dienstagmittag 13 Uhr verlängert. Das Ziel Griechenlands ist es, mit 10 Milliarden Euro aus dem Europäischen Rettungsfonds EFSF etwa 30 Milliarden Euro an alten, im Wert stark gesunkenen Schulden aufzukaufen. Und die 10 Milliarden aus dem EFSF kriegt Griechenland für umme? Wetten das nicht? Ja, also es ist ein kleiner Schuldenschnitt, der halt kein Schuldenschnitt ist, sondern hey, ihr kriegt ja Geld dafür. So, dann gibt's den Mini-Drang. Mini-Jobs verdrängen nämlich nach Erkenntnissen von Arbeitsmarktforschern vor allem in Klein- und Mittelbetrieben häufig besser entlohnte Vollzeitstellen. Nein, ach, da konnte ja nun wirklich keiner mit rechnen. Vor allem Einzelhändler und Gastronomen heuerten oftmals lieber mehrere Minijobber an, statt einen regulär beschäftigten Mitarbeiter einzustellen. Geht aus einer Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung in Nürnberg hervor. Derzeit gibt es in Deutschland 7,4 Millionen Minijobs, 2,5 Millionen davon würden in Nebenjob ausgeübt. Oder anders ausgedrückt, ja, kann man nicht von leben. Und ja, die verdrängen Vollzeitstellen. Ja, ach, was hattet ihr erwartet, was sie verdrängen? Nichts? Hieß von Montag. Ups, bestimmt habe ich schon. Ja. Da gab es den Rüspel. Bundeswirtschaftsminister Rösler hatte dem Opel-Mutterkonzern General Motors im Zusammenhang mit dem Aus für den Standort Bochum gravierende Versäumnisse vorgehalten. In der Rheinischen Post kritisierte der FDP-Politiker das Management. GM müsse sich fragen lassen, ob der Konzern in der Vergangenheit alles Notwendige getan habe, um das Aus für Bochum zu verhindern. Es sei ein Fehler gewesen, dass Opel lediglich in sehr geringem Umfang Autos in wichtigem Wachstumsmarkt China habe verkaufen dürfen. Witz ist der General Motors, ne? Das war der Konzern, der zwischendurch mal einmal insolvent war. Na, oder anders ausgedrückt, das GM, was es da jetzt gibt, ist nicht das GM, was es früher mal gab. Und die mussten sich retten. Und die haben sich halt gerettet auf Kosten von unter anderem Opel. Hui. Zugleich lehnte der Wirtschaftsminister Staatshilfe für Opel ab, weil diese keine Bank ist. Die unternehmerischen Probleme in der Regel auf Dauer nicht beheben könne. Und die Bankenrettungen, die da jetzt dauerhaft eingerichtet sind, die beheben die Probleme dauerhaft, weil sie dauerhaft eingerichtet sind, oder was? Hallo, irgendjemand zu Hause? Ist von Dienstag am Mittwoch, gab es dann die Inf 1,9. Die Inflation in Deutschland ist erstmals seit Juli wieder unter die Marke von 2,0% gesunken. Für November errechnete das Statistische Bundesamt eine Jahresrate von 1,9%. Binnen Monatsfrist schwächte sich das Preisniveau auf Verbraucherebene leicht um 0,1% ab. Eine Inflationsrate von knapp unter 2,0% strebt die EZB als stabiles Preisniveau an. Die Preise für Energie zogen laut Bundesamt auf Jahressicht zuletzt weniger an als in den Vormonaten. Nahrungsmittel dagegen verteuerten sich deutlich. Oder anders ausgedrückt, das, woran man nicht sparen kann, wird teurer. So, dann gibt's eine, oder gab's eine Deubatz, ja, von Mittwoch ist das, glaube ich. Nämlich gegen 5 Mitarbeiter der Deutschen Bank ist Haftbefehl erlassen worden. Und da fand also in Frankfurt Main, in der Hauptzentrale, fand am Mittwoch eine lustige Razzia statt. Was dann zu interessanten Bildern führte, wie Unmengen an Polizei. Wagen und nicht hier die kleinen Personenpolizeiwagen, sondern die großen Transporter bei der Deutschen Bank vor der Tür standen und da groß razziiert wurde. Vorwurf Steuerbetrug mit Emissionshandel. Ups. Unter anderem wird ermittelt gegen den Vorstandsfitschen, der allerdings jetzt auch schon gesagt hat, das wäre alles überzogen. Woher auch immer er das wissen will. Weil man fragt ja im Zweifelsfall nicht den Hühnerdieb, ob er es schlecht findet, dass er erwischt wurde. Und dann gab es den Griechenfehl, auch von Mittwoch. Griechenland hat nämlich den Rückkauf eigener Staatsanleihen erfolgreich abgeschlossen, jedoch das Plan soll verfehlt. Zwar wurden wie geplant Anleihen im Wert von 30 Milliarden zurückgekauft, zu einem deutlich geringeren Preis als bei der Ausgabe, so dass der Schuldenstand sinkt. Ich bringe es auch wieder aus, Lost in Europa. EU-Gruppe, wie auch immer man das richtig ausspricht. Allerdings liegt der Rückgang der Schulden um 450 Millionen Euro unter den Zielvorgaben der Eurogruppe, berichtet Ekaterini Mirini. IWF-Chefin Lagarde begrüßte das Ergebnis, überließ eine Bewertung aber den Finanzministern. Die hatten am Dienstag eine Telefonkonferenz abgehalten, jedoch nicht, wie angekündigt, eine Erklärung abgegeben. Naja, und dafür sind sie jetzt dann aber großzügig und haben dann die Überweisungen an die Banken beauftragt. Griechenland hat also mal für 3 Millisekunden Geld auf irgendwelchen Konten liegen gehabt, was dann sofort in diversen Banken wieder versackt ist. Na ach, Überraschung. Was mich daran erinnert, ich habe, glaube ich, im Rucksack noch eine Überweisung für die Autoversicherung. Dann gibt es Bankenaufsehen. Die EU-Finanzminister haben sich am Donnerstag früh, also gestern früh, auf Einzelheiten einer zentralen Bankenaufsicht für die Eurozone geeinigt. Alle Großbanken und öffentlich gestützten Geldinstitute sollen künftig einer einheitlichen Kontrolle bei der Europäischen Zentralbank unterliegen. Die Bankenaufsicht ist eines der Instrumente beim Umbau der Wirtschafts- und Währungsunion, über den die Staats- und Regierungschefs beim Gipfeltreffen in Brüssel ab dem späten Nachmittag beraten. Bundeskanzlerin Merkel will im Bundestag eine Regierungserklärung zur Europapolitik, weil muss man ja sparen. bla bla. Also es gab dann irgendeine Einigung, bei der mir nicht richtig klar geworden ist, inwiefern das jetzt so einig ist, dass die EZB doch nicht für die kleinen Banken verantwortlich sein soll, sondern nur für die großen Banken. Und dann ist ausgerückt mit der Bankenkontrolle, ja, ach, die kleinen Banken, die sollen halt nicht von der EZB kontrolliert werden, weil die können ja nur Trilliarden verschenken. Ah, hoch. Na dann. So, dann kommen wir aber in der Musikecke an, in der sich wieder mal Laura Clapp versteckt hält, mit dem Titel I've Been Thinking, der auch ID3-Text enthält. Der ist 3 Minuten 28 lang, laut ID3-Text entstammt er einem Album Q, oder Q, oder wie auch immer, gefunden im Podsafe Music Network und gefolgt von dem Herrn Schmickler, der am 3.12. im WDR 2 Kabarett-Podcast zum Thema richtige Familie 2 Minuten 52 lang gesprochen hat. Worum mag es da wohl gehen? Ich weiß es. So, und dann sage ich erstmal danke fürs Anhören, Runterladen, Streamen oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt, um mich hier hören zu können. Für den zugegeben nicht sonderlich wahrscheinlichen Fall, dass ihr mir irgendeine Form von Reaktion zukommen lassen wollt auf das, was ich hier so von mir gelabert habe, seid ihr herzlich dazu eingeladen, das zu tun, indem ihr zum Beispiel eine Mail an compiblog@gmail.com schicken könntet. Ihr könntet auch einen Kommentar im compiblog.de unter den Eintrag zu Comport 351 Teil 2 einstellen oder einen Tweet @comport adressieren. So, und dann wünsche ich euch viel Spaß mit Laura Clapp und habe ich schon wieder vergessen und dem Herrn Schmickler mit der richtigen Familie und bis zum nächsten Mal, wenn er nichts dazwischen kommt.
I've been thinking about you, I've been thinking a lot. Maybe you could come over tonight. And I'm a little scared to tell you how I feel, 'cause saying it out loud makes it real. Oh, but I wanna hold you, I wanna taste you, and I wanna breathe you in. Because I trust you, and you won't let me hurt again. I don't have much money, I barely have a car, but I can build you a palace in my heart. So baby, what are you doing for the rest of your life? 'Cause I know I won't be happy with just one night. Oh, 'cause I wanna hold you, I wanna taste you, and I wanna breathe you in. Because I trust you, and you won't let me hurt again.
WDR 2.
Radio zum Mitnehmen.
Kabarett. Heute ist Montag, es ist wieder einmal allerhöchste Zeit für die Montagsfrage und die lautet, was ist eigentlich eine richtige Familie? Ich frage das, weil heute der Bundesparteitag der CDU in Hannover stattfindet und wenn ich mir die Vorberichte zu diesem Parteitag so anschaue, dann gibt es wohl nur ein Thema, an dem sich die christdemokratischen Geister ein wenig scheiden werden und das ist die steuerliche Gleichstellung von gleichgeschlechtlichen Partnerschaften. Da soll es ja so richtig Zoff geben, weil es um einen der letzten konservativen Markenkerne der CDU geht und den will eine wild gewordene 13 der Delegierten jetzt auch noch knacken. Aber da haben die Merkel und der Seehofer gestern schon gesagt, das komme gar nicht in die programmatische Tüte, weil die Familie die Keimzelle der Gesellschaft sei und als solche natürlich unter dem besonderen Schutz des Staates stehe. Und das vor allem in Zeiten, wo die Familie langfristig vom Aussterben bedroht ist. Also zumindest die klassische Form mit Mama und Papa, in der die beiden amtlich verheiratet sind und ihre Kinder im gemeinsamen Haushalt erziehen, bis dass der Tod sie scheidet. In der Beziehung macht ja inzwischen jeder, was er will. Da gibt es die Verheirateten, die gar keine Kinder mehr haben und in einer Fernbeziehung leben, wie die Familie Merkel. Dann die Wiederverheirateten mit ehelichen und unehelichen Kindern aus erster und zweiter Ehe, wie die Familie Seehofer. Oder die kinderreichen Familien, wo die Mutter, weil sie Karriere machen will, kaum Zeit für die Erziehung der Kinder hat und wo der Papa den Laden mit den Haushaltshilfen mehr oder weniger alleine schmeißen muss, wie die Familie von der Leyen. Außerdem gibt es immer mehr sogenannte gleichgeschlechtliche Partnerschaften, wie die eingetragene Lebensgemeinschaft Westerwelle-Mronz. Und natürlich die stetig größer werdende Zahl der Single-Haushalte, wie der des amtierenden Bundesumweltministers Altmaier. Nein, unterm statistischen Strich betrachtet muss man sagen, wenn der Staat laut Grundgesetz dazu verpflichtet ist, die Familie zu schützen, dann hat der Staat in den letzten Jahrzehnten doch ganz erbärmlich versagt. Aber das soll jetzt anders werden. Und genau deshalb wird sich auf dem Parteitag der CDU in Hannover eine deutliche Mehrheit dagegen aussprechen, die Steuervorteile der Hetero- auf die Homo-Ehe auszudehnen. Kein Ehegattensplitting für Schwule und Lesben. Jetzt mal ganz davon abgesehen, dass dieses familienpolitisch völlig sinnlose Ehegattensplitting in seiner bestehenden Form ganz abgeschafft gehört, so würde ich von engagierten Familienschützern doch ganz andere Rettungsmaßnahmen erwarten. Denn was braucht so eine Familie mit Kindern? Erst einmal ein ordentliches und auf Dauer sicheres Einkommen. Dann eine der Größe der Familie angemessene bezahlbare Wohnung in der Nähe des Arbeitsplatzes und schließlich kostenlose Betreuungs- und Bildungsangebote für den Nachwuchs. Und ob dieser Nachwuchs jetzt von Heteros mit oder ohne Trauschein selbst produziert oder von gleichgestellten homosexuellen Paaren adoptiert wurde, ist doch uninteressant. Hauptsache eine richtige Familie.